Deutschlandfunk. Agenda.
Seit Ende November 2022 ist sie in Kraft, die neue Gebührenordnung bei Tierärzten. Seitdem klagen Tierbesitzer über immens hohe Tierarztkosten, die teilweise doppelt so hoch ausfallen wie in früheren Zeiten. Mit gravierenden Folgen. Tierheime berichten von Tieren, die einfach nicht mehr medizinisch behandelt werden, die in den Tierheimen abgegeben werden, weil sich die Besitzer die Kosten für eine medizinische Behandlung einfach nicht mehr leisten können. Während die Tierärzte selber von einer notwendigen Anpassung an die allgemeine Lohnentwicklung sprechen, stellt sich die Frage, wer sich in unserer Gesellschaft überhaupt noch ein Tier leisten kann, bei Tierarztkosten, die schnell mal über 1000 Euro liegen können. Dabei geht es längst nicht nur um die Ärmeren in unserer Gesellschaft. Werden Haustiere also für viele unbezahlbar? Unser Thema heute in der Sendung Agenda. Und natürlich interessieren uns Ihre Erfahrungen, Ihre Meinung zum Thema. Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464, noch einmal 00800 4464 4464, oder schreiben Sie eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Gerne, wenn Sie auch in die Sendung live geschaltet werden wollen, gerne auch dann mit Ihrer Telefonnummer. Wichtig an dieser Stelle auch, die gestiegenen Tierarztkosten betreffen nicht nur die Haustierhalter, sondern auch die Bauern, die mit ihrer Nutztierhaltung ebenso angewiesen sind auf eine tiermedizinische Versorgung. Rufen Sie gerne auch an und berichten Sie uns, wie sich die gestiegenen Tierarztkosten zum Beispiel auf Ihren Betrieb auswirken. Meine Gäste heute Morgen: Hester Pommerening ist bei uns, Referentin beim Deutschen Tierschutzbund, und aus München zugeschaltet. Frau Pommerening, guten Morgen erstmal.
Hallo, morgen, freut mich.
Und Ralf Rückert, Tierarzt und Blogger aus Ulm, der sich in seinem Blog mit den, unter anderem auch mit den gestiegenen Tierarztkosten, sehr differenziert auseinandergesetzt hat. Herr Rückert, guten Morgen auch Ihnen.
Guten Morgen zusammen, Grüße aus Ulm.
Bevor wir aber miteinander ins Gespräch kommen wollen, ist meine Kollegin Brigitte Baetz hier im Studio. Brigitte, das Thema: werden Haustiere für viele unbezahlbar? Du hast das Thema recherchiert und vor allen Dingen, du hast auch mit Tierhaltern gesprochen.
Ja, zum Beispiel habe ich gesprochen mit Susanne Harris aus Köln. Sie hatte lange Jahre einen kleinen Münsterländer, so heißt die Hunderasse. Der ist 15 Jahre alt geworden, der Familienhund. Und das letzte Jahr seines Lebens, das wurde noch so richtig teuer.
Das lag daran, dass er mit einer Hüftdysplasie geboren wurde und die ihm im Alter dann immer mehr Schwierigkeiten bereitete. Das heißt, er hatte auch wirklich Schmerzen, und da wir ihm nicht nur Tabletten geben wollten und man sagte, dass halt eine Physiotherapie da gute Dienste leisten würde, haben wir halt ihm das ermöglicht. Und das waren natürlich ziemlich hohe Kosten. Also ich denke, da kann man schon einen Kleinwagen von kaufen. Wir haben dann schon gedacht, also ich hätte dafür wahrscheinlich auch Schulden gemacht, muss ich sagen.
Das heißt, Brigitte, man ist erstmal überrascht, vielleicht auch geschockt von den hohen Tierarztkosten, aber am Ende dann doch bereit für sein geliebtes Tier, das auch dann auf den Tisch zu legen,
das Geld. Ja, das habe ich von allen Tierbesitzern so erfahren. Natürlich ist das jetzt nicht repräsentativ, es ist keine wissenschaftliche Umfrage gewesen. Ich bin mal gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer so berichten. Aber die Liebe zum Tier, die ist eben sehr groß. Man hat ja soziale Vorteile, man bekommt Zuneigung, man gibt Zuneigung, man kann für jemanden sorgen. Der Tag wird strukturiert, zum Beispiel. Für viele ist das dann so wichtig, dass sie sich auch für ein Tier entscheiden und die Kosten, vor allem die Tierarztkosten, weitgehend ausblenden. Die sind ja auch nicht kalkulierbar. Man weiß ja nicht, was der Hund, was die Katze, was das Meerschweinchen mal haben können wird. Schätzungen gehen davon aus, dass ein gesunder Hund auf 12 Jahre berechnet rund 20.000 Euro kostet. Da sind auch die Anschaffungskosten mit einberechnet. Das allein ist ja schon relativ viel. Susanne Harris, die wir eben schon gehört haben, die hat sich jetzt für mehr Absicherung entschieden.
Wir haben einen neuen Hund, und dafür haben wir jetzt in weiser Voraussicht durch diese Erfahrung halt auch eine Tierkrankenversicherung abgeschlossen. Da muss man natürlich ziemlich suchen, weil es da große Unterschiede gibt. Und jetzt haben wir eine, die dann gleich bleibt und nicht nach den ersten 3 Jahren neu verhandelt werden muss. Also die deckt die normalen Tierarztkosten ab, auch OPs. Der einzige Nachteil ist, man muss, bevor man zum niedergelassenen Tierarzt geht, halt so eine Online-Sprechstunde wahrnehmen. Das heißt, den Hund da vorstellen, und das geht relativ schnell, das geht auch am selben Abend noch. Die arbeiten irgendwie rund um die Uhr, und die sagen dann, wenn man geschildert hat oder wenn die geguckt haben, was mit dem Hund ist, die sagen dann, ob man zum normalen Tierarzt gehen soll, und dann bekommt man die Kosten auch erstattet.
Ja, aber man muss sich halt schon gut sachkundig machen. Die Szene der Versicherer, die ist sehr unübersichtlich. Wenn das Tier jung und gesund ist, bekommt man noch gute Konditionen. Wenn das Tier älter ist oder möglicherweise schlimmstenfalls vorerkrankt, dann wird es teuer, wenn nicht gar sogar unmöglich, sich zu versichern. Ich habe Susanne Herris deswegen auch gefragt, ob es nicht sinnvoll wäre, ob sie es nicht für sinnvoll erachten würde, wenn es, wie bei Menschen, eine verpflichtende gesetzliche Krankenversicherung für Tiere geben würde.
Wäre natürlich nicht schlecht. Ich befürchte dann natürlich, dass viele Menschen sich dann kein Tier mehr leisten könnten, ne? Halt die von Sozialhilfemitteln leben, weil wir zahlen jetzt pro Monat 40 Euro und das ist ja nicht wenig, ne?
Brigitte, nun weiß ich, du bist selber auch Tierhalterin. Gab es bei dir denn auch mal diesen Schockmoment nach einem Tierarztbesuch? Und wie gehst du mit den doch deutlich gestiegenen Tierarztkosten um?
Ja, ich habe meine Hündin pünktlich bekommen zur Erhöhung der Tierarztgebühren. Meine Hündin, muss ich sagen, ist aus dem Tierschutz. Sie hat auch Vorerkrankungen gehabt. Das heißt, ich habe mich jetzt nach viel Recherche gegen eine Versicherung entschieden. Ich lege mir aber regelmäßig Geld zurück. Also vielleicht so mal zu sagen, allein schon in diesem Jahr habe ich 800 Euro bezahlt für Tierarztkosten, Impfungen, starke Magen-Darm-Geschichten, wo die Hündin sehr apathisch war. Ich konnte mir das leisten, aber ich muss sagen, man schluckt natürlich erstmal, wenn man die Rechnung bekommt. Und ich hatte gleichzeitig auch das Gefühl, dass meine Tierärztin, mit der ich sehr zufrieden bin, aber mir gar nicht vielleicht auch alle Diagnostikmöglichkeiten angeboten hat. Vielleicht aus Sorge, dass man sich das vielleicht nicht leisten kann. Aber vielleicht auch, weil es, denke ich, nicht so leicht ist, überhaupt so Riesenrechnungen zu stellen und dann auch mit der Reaktion der Patienten, ja, Frauchen und Herrchen umzugehen.
Ja, Brigitte, jetzt erstmal herzlichen Dank für erste Recherchen, aber auch Erfahrungen, die du selber auch gesammelt hast. Wir werden reden. Werden Haustiere für viele unbezahlbar in dieser Sendung? Noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns Ihre Erfahrungen schildern wollen. Ihre Meinung auch dazu 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Frau Pommerening, Tierhalter, die trotz hoher Kosten zahlen, viele können sich das aber nicht mehr leisten. Wie überfordert sind aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Tierheime, heute Tierhalter mit den gestiegenen Tierarztkosten?
Wir merken das tatsächlich, ne? Als Dachverband der Tierheime bekommen wir die Rückmeldung von unseren Tierheimen, dass da viele Tiere wirklich mit genau dem Abgabegrund abgegeben werden. In vielen Fällen kann man es aber auch, ne, einfach nicht wirklich nachweisen, nicht wissen. Da werden dann Tiere ja ausgesetzt, wo man dann nur darauf schließen kann, dass die vermutlich, ne, wenn dann Tierärzte, das passiert tatsächlich häufig bei ausgesetzten Tieren, dass dann nicht selten schwere Erkrankungen diagnostiziert werden oder so, ne, wo die Vermutung natürlich nahe liegt, dass die jetzt tatsächlich ausgesetzt worden sind oder am Tierheim abgegeben wurden, weil man sich einfach die Behandlung nicht leisten konnte, ne? Und wir bekommen auch selbst als Dachverband gerade wirklich zunehmend telefonische Anfragen, wo um finanzielle Hilfe bei Tierarztrechnungen gebeten wird, wo Menschen ihre Tiere abgeben wollen. Wir haben das ganz viel bei Katzen gerade. Also die Tierheime sind sowieso ja schon am Limit, muss man sagen, ne? Seit einer ganzen Weile jetzt. Die betrifft das natürlich indirekt durch die Abgaben, aber auch ganz direkt, weil sie eben selber finanziell eigentlich nicht weiter belastet werden dürfen. Also die Situation ist auf jeden Fall kritisch und wir haben da große Sorge.
Nun, da haben Sie eben gesagt, es gibt auch Anfragen, ob Sie als Deutscher Tierschutzbund, vielleicht auch die Tierheime selber, die Sie betreiben, ob Sie sich beteiligen können an diesen Tierarztkosten. Haben Sie denn da Möglichkeiten? Wie ist da die Spendensituation? Sie haben ja gerade schon gesagt, die Situation insgesamt ist ziemlich angespannt in den Tierheimen.
Genau, also ne, wir sind ja auch selbst ein gemeinnütziger Verband und können laut unserer Satzung unsere Spenden selbst leider nicht an Privatpersonen einfach ausschütten. Wir müssen dann auch verweisen an andere karitative Vereine. Ne? Es gibt da zum Beispiel Vereine wie Herzensangelegenheit in Köln oder Sozialfälle, Tafeln, mobile, Tierarztmobile, also solche dann privat gestemmten Angebote. Die gibt es, die sind aber sehr rar gesät. Und im Grunde würden wir uns von der Politik eigentlich da mehr Unterstützung wünschen.
Und wenn jemand kommt und sagt, ich kann einfach die Tierarztkosten nicht tragen, bitte nehmen Sie mein Tier, damit es in gute Hände auch kommt. Machen Sie das als Tierheim? Ist das ein Grund, wo Sie sagen, das akzeptieren wir, dass das Tier auch abgegeben werden kann?
Klar, also die Idee ist ja, dass allen Tieren in Not geholfen werden kann. Aber auch die Tierheime haben natürlich nur begrenzte Kapazitäten, ne? Und wir haben jetzt gerade nach der Corona-Pandemie sowieso die Situation, dass im Großen und Ganzen die Tierheime sehr voll belegt sind, dass ja die Vermittlungsanfragen einfach zurückgegangen sind, viele auch oft unüberlegt angeschaffte Tiere, teils sehr schwer vermittelbare Hunde, muss man sagen, aber auch aktuell viele Katzen in den Tierheimen sitzen, mit denen viel gearbeitet werden muss. Und die Kapazitäten einfach nicht da sind, ne, sowohl räumlich, aber auch finanziell, weil das ist eben das Problem des karitativen Tierschutzes. Der wird wirklich, obwohl er oft öffentliche Aufgaben, eigentlich meistens öffentliche Aufgaben übernimmt, der Kommunen mit der Übernahme von beschlagnahmten Tieren, von Fundtieren, übernehmen Tierheime ja Pflichtaufgaben der Kommunen, werden dafür aber nicht kostendeckend entlohnt. Das ist so ein Problem, das sich jetzt über Jahre und Jahrzehnte entwickelt hat. Und jetzt kommt es natürlich mit der aktuellen wirtschaftlichen Situation, Inflation, auch bei Futtermitteln, bei Energiepreisen, die gestiegen sind, dem Mindestlohn, wirklich zusammen. Und ja, in den ein oder anderen Fällen müssen dann Wartelisten geführt werden, können Tiere einfach nicht mehr aufgenommen werden, was natürlich eine Katastrophe auch für uns aus Tierschutzsicht ist, ne? Ganz klar.
Herr Rückert, ich habe es eben schon gesagt, Sie sind Tierarzt in Ulm, haben einen Blog, wo Sie sich auch intensiv unter anderem auch mit der neuen Gebührenordnung auseinandergesetzt haben. Zunächst einmal, ist für Sie nachvollziehbar, dass Tierbesitzer sagen, wir sind überfordert mit den gestiegenen Kosten?
Schauen Sie, gehen wir mal ganz rational hin, wenn irgendwas, eine Leistung, irgendein Gut einen Euro kostet, dann wird es bereits Menschen geben, die sich das nicht leisten können. Das heißt, jegliche Gebühr oder jegliche Kosten, die über die Nullsumme hinausgehen, führen zum Ausschlussprozess. Das heißt, natürlich wird es durch die neue Gebührenordnung mit ihrer Steigerung im Schnitt von 20%, wir reden überhaupt nicht von Verdoppelungen und Verdreifachungen, das ist eine Überdramatisierung, die auch leider über die Medien immer wieder rausgeblasen wird, mit ihrer Verteuerung von etwa 20-25% schließen wir natürlich wieder einen etwas größeren Personenkreis als schon vorher aus. Ist ja klar. Wie sollte es denn anders sein?
Welche Erfahrungen machen Sie denn in Ihrer eigenen Praxis? Also spüren Sie bei der Behandlung von Tieren, bei den Tierbesitzern die Sorge, hoffentlich wird es nicht zu teuer?
Also es deckt sich halt die Dramatisierung im Anreißer zu diesem Gespräch und auch in der schriftlichen Darstellung des Themas von heute. Diese Dramatisierung deckt sich nicht mit unserer Lebenswirklichkeit in den Tierarztpraxen. Wir haben nach der Einführung der GOT, der neuen GOT am 22. November, eigentlich querbeet so eine kurze Delle wahrgenommen. Da waren alle Leute ein bisschen schreckstarr. Es ist ja dann auch wirklich als ganz dickes Auto durchs Dorf getrieben worden von den Medien. Und da gab es eine Delle. Und inzwischen ist die Delle weg. Wir haben die gleiche Kundenfrequenz wie sonst. Haben die gleiche Behandlungsintensität wie sonst. Wir haben durch die Krise in der Tiermedizin mit unserem Fachkräftemangel mehr zu tun, als wir schaffen und stellen das in der Lebenswirklichkeit im Prinzip nicht fest. Natürlich stößt man immer wieder, als war aber vor der neuen Gebührenordnung genauso, stößt man immer wieder auf Menschen, die dann vor einem gesundheitlichen Problem ihres Tieres stehen und dieses dann nicht leisten können, weil es halt unerwartet heftig ist. Mhm. Aber daran hat sich jetzt so spürbar nichts geändert. Aber natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, wir schließen durch die Erhöhung der Gebühren einen größeren Personenkreis als zuvor von der Tierhaltung aus, ja.
Nun haben Sie von Dramatisierung gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie das auch auf das Gespräch jetzt hier, was wir eben mit der Kollegin Brigitte Betz auch geführt haben, auch mit Erfahrung, dass man natürlich sehr, sehr schnell auch im Bereich von mehreren tausend Euro auch sein kann, wenn zum Beispiel dann Operation oder sowas ansteht. Wo sehen Sie eine Dramatisierung, eine Überdramatisierung des Themas?
Naja gut, das war Ihre Anmoderation, wo es dann ich glaube, Verdoppelung und Verdreifachung der Gebühren ging. Das ist halt faktisch nicht richtig. Das kann mal im Bereich Pferd passieren, weil da der große Wallung im Pferdebereich verursachende Hausbesuchsgebühr zum Tragen kommt. Wenn ich die drauf tue und dann die Leistungen selber auch teurer geworden sind, dann kann es natürlich sein, dass eine Herpesimpfung beim Pferd plötzlich tatsächlich das Doppelte kostet. Das sind aber dann halt so kleine Leistungen, die vorher halt gerade mal ein Hunderter kostet und die kosten halt jetzt 200 oder waren es vorher 115, sind es jetzt 300. Das ist aber nicht wirklich die große Dramatik. Mhm. Und Ansonsten rein wirtschaftlich gerechnet, wenn man sich die durchschnittliche Erhöhung der Gebühren anschaut, reden wir halt von etwa 21-22%. So wie es von der Gutachterfirma, die vom Landwirtschaftsministerium bestellt worden ist für die Beurteilung der GOT, auch beabsichtigt war. Es ist nicht so dramatisch, wie es dargestellt wird. Wirklich nicht.
Darf ich da vielleicht zur Seite springen? Mhm. Genau, weil tatsächlich, ne, auch aus Tierschutzsicht, man muss ja auch sagen, trotz der Sorge jetzt um die finanziell schlechter gestellten Tierhalter, der Sorge um die Tierheime, ist natürlich auf der anderen Seite auch die Notwendigkeit durchaus nachvollziehbar aus Tierschutzsicht, weil einfach eine gute tierärztliche, flächendeckende Versorgung von allerhöchster Bedeutung ist. Ne? Und dass man da jetzt, die GOT ist lange nicht angepasst, worden, dass man das jetzt quasi wirklich auch an wissenschaftlichen Standards gemessen überarbeitet hat, das war durchaus wichtig. Ne? Und es ist ein Teil um notwendiger Maßnahmen, um den Beruf auch wieder wirtschaftlich attraktiver zu machen. Wir haben ja einfach ein Kliniksterben, dem es gilt, weiter vorzubeugen. Auch da sind Tierschutzprobleme mit verbunden. Und selbstverständlich braucht es da eine angemessene Entlohnung. Nur der Zeitpunkt ist aktuell natürlich denkbar ungünstig und über die Folgen muss man auf jeden Fall diskutieren.
Sind Sie denn selber auch betroffen als Tierheime oder haben Sie Sonderkonditionen, wenn es um das Behandeln, das medizinische Behandeln von Tieren geht? Frau Pommerini.
Genau. Es gibt durchaus für Tierheime, da haben wir uns auch als Dachverband bemüht und erfolgreich quasi uns für eingesetzt, dass es die Möglichkeit gibt, quasi unter dem einfachen Satz Abweichungen für Tierheime und auch freilebende Katzen, also dann für die Kastration, als Tierarzt oder als Tierärztin quasi zu nehmen. Also die haben da durchaus einen Spielraum, die Praxen und die Kliniken. Und wir würden uns wünschen, dass da wirklich auch von Gebrauch gemacht wird und würden uns auch natürlich von den Berufsverbänden wünschen, dass die das nochmal so ein bisschen eindrücklicher unterstützen.
Unsere erste Hörerin heute Morgen ist am Telefon Dagmar Kallmeier aus Berlin. Frau Kallmeier, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen. Ja, ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht mit meinem Hund. Die wollte ich einfach mal kurz schildern, wie man da reingeraten kann. Der Hund ist angefahren worden, auch noch an einem Sonntag. Das heißt, direkt nach der ersten Röntgen- und MRT-Untersuchung war ich 800 Euro los, weil der dreifache Satz gilt. Und dann sollte der Hund in der Klinik verbleiben. Es war dann so, der ist operiert worden. Ich hatte den Eindruck, es hat sich nichts verbessert. Ich wurde vertröstet. Nach 10 Tagen wollte ich den Hund nach Hause nehmen. Da haben sie eine Röntgenaufnahme gemacht und festgestellt, dass die Operation nicht funktioniert hat. Dann haben sie erneut operiert. Dann war er nochmal 5 Tage da. Ein Tag im Tierheim kostet ungefähr 400 Euro. Mit diesen ganzen Mitteln, die der da kriegt, Schmerzmittel, Verbrauchsmaterial, bla. Dann hatte ich am Ende eine Rechnung von über 7.000 Euro. Das Resultat ist, dass der Hund lebenslang stuhl- und harninkontinent ist, weil er diese ganzen 10 Tage waren, der letzte Wirbel war zertrümmert. Und hätte man das eher stabilisiert, dann wäre das auf jeden Fall nicht unbedingt so schlimm gewesen, wie es jetzt ist. Der Hund ist erst 3 oder jetzt nach 4. Ich habe Wochen, Monate versucht, diesen Arzt zu kriegen und zu sagen, es ist auch eure Schuld. Ich muss jetzt privat über 7.000 Euro zahlen, weil ihr die OP verschlammt habt. Ich bin jeden Tag hingegangen und habe gesagt, es hat sich nichts getan, bitte gucken Sie nach. Und die haben immer mich nicht ernst genommen, haben gesagt, ja, wir warten mal ab. Das Abwarten habe ich bezahlt. Erstens mal jeden Tag die ganzen Kosten und dann eben, dass mein Hund jetzt lebenslang krank ist.
Zwei Stichworte, die ich mir aufgeschrieben habe, Frau Kallmeier, greife ich auf. Das eine ist, Herr Rückert, vielleicht können Sie auch was dazu sagen, ist, dass man natürlich, wenn ein Hund zum Beispiel in dem Fall angefahren wird, dass man überhaupt gar nicht weiß, welche Summe kommt da am Ende raus. 800 Euro am Anfang, aber dann entwickelt sich das immer weiter. Kann man daran was ändern? Haben Sie als Arzt eine Möglichkeit, eine Einschätzung, um das vielleicht auch zuzuordnen, um das dann mit den Tierhaltern auch zu besprechen? Oder sind Sie da ebenfalls ein Stückchen machtlos?
Ja, natürlich, es sind Kostenvoranschläge im Unfallbereich, im unfallchirurgischen Bereich oder im intensivmedizinischen Bereich immer schwierig, weil ja auch keiner, auch der Arzt, nicht vorhersagen kann, wie sich der Fall entwickelt. Was mich an dem Hörerbeitrag jetzt stört, ist die Vermengung der Vorwürfe medizinischer Fehlleistungen oder Kunstfehler oder Versäumnisse mit der Gebührensituation. Das hat miteinander jetzt gar nichts zu tun. Bei dem Vorwurf, dass da medizinisch was falsch gelaufen ist, muss die Dame halt hergehen und den üblichen Weg, in unserer Gesellschaft vorgesehenen Weg beschreiten und dann eben Klage erheben gegen die entsprechende Einrichtung, die da beteiligt war. Das hat aber mit der Gebührensituation überhaupt nichts zu tun. Und die Gebühren, die die Dame genannt hat, da muss ich sagen, ich bitte Sie. Es war Sonntag und es war eine Klinikeinrichtung. In der Klinik haben sich sicherlich 4, 5, 6 Menschen gleichzeitig um den verunfallten Hund gekümmert, hochintensiv. Er ist in hochintensive Stationärbehandlung gegangen. Dass da 400 Euro am Tag zustande kommen oder dann insgesamt, wenn der Hund 10 Tage da behandelt und zweimal operiert worden ist, dann 7.000 Euro. Entschuldigung, ja, das ist so.
Wir haben nur noch
wie würden Sie was anderes erwarten, wenn Sie bei den Zahlen oder bei den Zeiten, die da genannt worden sind, bei den Tagen, die der Hund in Behandlung war und so weiter, kann man doch guten Gewissens nichts anderes erwarten als solche Beträge.
Wir haben noch eine Minute, Frau Kallmeier. Gibt es auch ein Stück Verständnis dafür? Wir haben es gerade gehört, mehrere Mitarbeitende, die sich gekümmert haben um ihren Hund.
Ja, das stimmt. Das sehe ich alles ein. Aber ich bin wirklich hilflos. Ich weiß nicht, ob der Herr, der das gerade schon mal geklagt hat in Deutschland vor einem Gericht, ich werde einen Teufel tun, gegen eine Klinik zu klagen. Da verliere ich sowieso und habe 2 Jahre lang Ärger und Kosten. Es ist einfach so, dass man wirklich dann hilflos war. Und wenn mir vorher jemand gesagt hätte, wie viel Kosten da auflagen, ich hätte den Hund einfach, ich wäre einfach nochmal drüber gefahren. Im Ernst. Ganz ernst. Weil der Hund ist lebenslang geschädigt jetzt.
Das war natürlich jetzt eine sehr harte Äußerung, die Sie da getätigt haben, Frau Kallmeier.
Ja gut, aber das ist, mein Mann hat gesagt, einschläfern sofort. Das hatte mein Mann damals gesagt. Und ich habe gesagt, nein, lass es uns versuchen. Ich muss jetzt sagen, er hat gehabt, eigentlich, oder?
Wir werden nach den Nachrichten drüber reden, weil Frau Pommerening, das ist natürlich dann die Frage, dass Menschen dann auch sagen, kann ich mir nicht leisten, will ich vielleicht auch nicht bezahlen. Und was bedeutet das in der letzten Konsequenz dann auch für das Tier, in dem Fall für den Hund? Und wir melden uns zurück mit der Sendung Agenda im Deutschlandfunk. Seit Ende November 2022 ist sie in Kraft, die neue Gebührenordnung bei Tierärzten. Und wir fragen heute nach Erfahrungen, die Sie gesammelt haben als Tierbesitzerin, als Tierbesitzer. Sind die Tierarztkosten für Sie gestiegen? In welchem Maße sind sie gestiegen? Vielleicht auch unbezahlbar für viele, die noch ein Haustier haben, die sich aber zum Beispiel überlegen, ob sie das in Zukunft tatsächlich noch einmal so entscheiden würden. Meine Gäste weiterhin, Hester Pommerening, Referentin beim Deutschen Tierschutzbund, und Ralf Rückert, er ist Tierarzt und Blogger aus Ulm. Und wir haben vor den Nachrichten, Frau Pommerening, eine Hörerin drin gehabt, Frau Kallmeier, die gesagt hat, die von 7.000 Euro Arztkosten gesprochen hat und die gesagt hat, wenn wir das gewusst hätten, ich fasse das jetzt mal so zusammen, dann hätten wir unseren Hund möglicherweise oder wahrscheinlich einschläfern lassen. Ist das eine Rückmeldung, die Sie auch aus den Tierheimen auch bekommen, dass viele Menschen sagen, nee, dann kann ich mir diese tierärztliche Behandlung, ich kann sie mir nicht mehr leisten und ich will sie mir möglicherweise auch nicht mehr leisten?
Also das haben wir durchaus schon so gehört im einen oder anderen Fall. Ne? Also die Sorge ist natürlich da, dass Tiere jetzt einfach notwendige medizinische Handlungen nicht bekommen oder Medikamente, ne? Dass Krankheiten vielleicht weniger diagnostiziert werden, weil Halter dann vielleicht auch nicht zum Arzt gehen unbedingt, aber auch aus Tierschutzsicht wichtige, aber vielleicht nicht ganz so dringliche Behandlungen wie die Kastration vielleicht einfach nicht geschehen. Ich muss aber zu dem Anruf der Dame vorhin noch mal kurz sagen, es ist natürlich eine emotionale Reaktion, die ich gut nachvollziehen kann in dem Fall. Aber wir als Tierschutzbund weisen natürlich auch immer darauf hin, und das gilt jetzt umso mehr, dass die Anschaffung eines Tieres, also wenn man ein Tier wirklich in die Familie holt, gut überlegt sein muss, und das vorher natürlich auch dazu gehört, neben der Sachkunde auch die Kosten einfach mit zu bedenken. Ne? Das wird häufig unterschätzt, das ist leider unsere Erfahrung.
Brigitte Betz hat ja eben gesagt, Hund mit Anschaffungskosten und ein Leben lang 20.000 Euro ungefähr. Das haben natürlich wahrscheinlich viele auch gar nicht im Blick. Herr Rückert, vielleicht ganz kurz auch nochmal aus Ihrer Sicht. Warum gibt es denn überhaupt diese neue Gebührenordnung seit Ende November? Warum war sie auch aus tierärztlicher Sicht, aus Ihrer Sicht notwendig und wichtig und richtig?
Aus zwei Gründen. Zum einen ist halt einfach der Kostenindex davon gelaufen. Das hat ja die untersuchende Firma auch glasklar festgestellt, dass wir um etwa 20-22% raufgehen müssen, um den Kostenindex einzufangen. Und dazu kommt eben unsere Fachkräftekrise, unsere massive Fachkräftekrise. Wir müssen den Leuten, die wir haben und den Leuten, die wir gewinnen wollen für unseren Beruf, auch für unsere tiermedizinischen Fachangestellten, deutlich mehr zahlen, um sie in den Beruf reinzukriegen und dort auch zu behalten. Ja, allein die tiermedizinischen Fachangestellten haben letzten Herbst eine tarifliche Erhöhung um gute 25-30% bekommen. Und das heißt, es muss Geld ins System reingespült werden, mehr Geld ins System als bisher reingespült werden. Und wir hingen nun mal schon hinten dran. Und das musste korrigiert werden. Und das Zweite ist die fachliche Sicht. Dieser alte Schinken von 99, da war ja nicht einmal eine CT drin oder ein MRT drin. Also es mussten einfach einmal die modernen diagnostischen und therapeutischen Verfahren mussten auch mal wieder aufgenommen werden. Mhm. Sonst vorher, wenn diese Leistungen nicht drin waren, dann musste das damals nach Paragraph 7 der GOT mit einer sogenannten Analogleistung berechnet werden. Und da war Tür und Tor offen für wilde Schwankungen, die von Einrichtung zu Einrichtung enorme Unterschiede ergeben konnten. Und jetzt hat das Ganze wieder eine Ordnung, die auch ein bisschen durchblickbar wird für die Leute.
2008, 2017 hat es ja jeweils schon mal eine Gebührenerhöhung gegeben von 12%, habe ich gelesen. Notdienstgebühr ist 2020 auch nochmal erhöht worden, um das so ein Stückchen auch einzuordnen. Wir sind jetzt am Telefon verbunden mit Jeanette Klemmt. Frau Klemmt, ich grüße Sie. Guten Morgen.
Hallo, ich grüße zurück.
Vom Projekt Hundedoc in Berlin. Genau. Und bevor wir, Frau Klemmt, über dieses Projekt sprechen, Sie sind ja Tierärztin. Wie blicken Sie denn als Tierärztin auf diese neue Gebührenordnung? Sagen Sie, war überfällig oder würden Sie sagen, bedeutet doch eine ganz, ganz schöne Herausforderung für viele, vielleicht auch gerade Menschen, die nicht so viel Geld haben?
Also speziell aus meiner Position heraus mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie der Kollege Rückert es eben schon gesagt hat. Man muss halt immer versuchen, das große Ganze im Blick zu behalten. Aber ich gebe natürlich zu, dadurch, dass ich mich halt um ganz spezielle Menschen kümmere, merke ich schon, wie groß die Not war und wie viel größer sie noch werden wird.
Nun haben wir eben ja ein Beispiel auch gehört. Ist Ihre Sorge auch groß, dass am Ende die Tiere die Leidtragenden sind, weil einfach bestimmte medizinische Behandlungen gar nicht mehr durchgeführt werden, weil Tiere möglicherweise zu einem Zeitpunkt eingeschläfert werden? Wir müssen noch klären, ob das tierärztlich überhaupt erlaubt ist. Da können Sie ja auch sicherlich was zu sagen, auch wenn medizinische Behandlung vielleicht auch nochmal zu einer Verbesserung der Lebenssituation führen würde.
Das Problem bestand meines Erachtens schon immer. Nur war es nie so im Blick der Öffentlichkeit. Und was mir immer aufgefallen ist, ist, dass man der Tierärzteschaft einfach gar nicht so viel Aufmerksamkeit gewidmet hat und auch nicht so zugehört hat. Am Ende hieß es dann halt immer, es ist halt ein Tier. Und wenn man sich aber eben tagtäglich damit auseinandersetzen muss, unter den verschiedenen Herausforderungen, die meist ja finanzieller Natur sind, aber eben halt auch emotionaler auf beiden Seiten, dann muss ich sagen, das Problem ist so alt, wie es wirtschaftlich arbeitende Tierärzte gibt.
Herr Rückert hat ja eben gesagt, okay, der Kreis wird sich natürlich dadurch noch mal ein Stück weit vergrößern, aber der war vorher auch schon da, dass es Menschen gab, die gesagt haben, okay, ein Tier zu halten in der Form mit den möglichen Kosten, die auf einen zukommen, das kann ich mir einfach nicht leisten. Vielleicht nochmal ganz kurz, dass Sie die Frage beantworten, Frau Klemmt. Wie ist das, wenn ein Tier eigentlich behandelt werden könnte, es zu einer Verbesserung auch der Lebenssituation kommt, aber derjenige, der Tierhalter sagt, ich kann es mir nicht leisten. Dürfen Sie, können Sie als Ärztin, als Tierärztin mitentscheiden, okay, dann wird das Tier eingeschläfert?
Ich muss mich entscheiden. Ich muss mich für irgendetwas entscheiden. Und das bedeutet einen extrem hohen emotionalen Druck. Um mal vorwegzuschicken, ich weiß nicht, ob Sie die Hörer vorher über mein Projekt informiert haben. Ich kümmere mich
das wäre jetzt die nächste Frage. Okay. Genau.
Ich kümmere mich seit über 23 Jahren um Menschen, die mehr oder weniger auf der Straße leben oder ihren Lebensmittelpunkt auf der Straße haben, die aufgrund von verschiedensten Diagnosen, psychosoziale Erkrankungen oder auch chronische Erkrankungen physischer Art Hilfe zur Lebensführung brauchen. Also nur kein Geld zu haben, ich setze das in Anführungszeichen, reicht nicht. Wir arbeiten ganz eng mit der Sozialarbeit zusammen, um die Menschen zu binden, aber um natürlich auch dem sozialen Schmarotzertum vorzubeugen. Auch ich bin ja im Prinzip eine normale Tierärztin, die der Berufsordnung unterliegt und dem Standesrecht. Das muss natürlich auch alles bedacht werden. Und so versuche ich mich halt irgendwie so da durchzulabrieren. Und seit 23 Jahren stehe ich permanent vor dem Problem, dass meine TierhalterInnen eigentlich gar kein Geld haben. Manchmal schaffen sie es auf welchem Wege auch immer, wenigstens etwas zusammenzukratzen. Aber ich muss eigentlich die ganze Zeit damit leben, dass meine Patienten, also ich rede jetzt von den Tieren, unterversorgt sind, medizinisch unterversorgt sind. Und dann kommt natürlich auch irgendwann der Worst Case. Und ich sage, okay, jetzt ist das Leid für das Tier so groß, aber eben halt auch manchmal für den Menschen, dass ich dann eine Entscheidung treffen muss. Und dann wird es schwierig.
Sie haben von den Menschen gesprochen, die zu Ihnen kommen. Das ist eine mobile Tierarztpraxis. Was bedeuten für diese Menschen die Tiere? Haben die nochmal, wenn man auf der Straße lebt, wenn man, Sie haben es eben berichtet, wenn auch noch andere Indikationen mit dazukommen, haben die nochmal eine andere, eine besondere Bedeutung auch für ihre Halter?
Ich würde sagen, ja. Natürlich lieben wir alle unsere Tiere. Tierärzte selbst haben ihre Tiere und jeder hat für sich einen, entschuldigen Sie bitte, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, für sich einen Platz geschaffen, wo sein Tier fest verankert ist. Aber diese Menschen, die verfügen in der Regel über ein sehr mangelhaftes, mitunter über gar kein soziales Umfeld. Ich betreue Menschen, die haben niemanden. Keine Verwandtschaft mehr, aus welchen Gründen auch immer. Und Freundschaften sind fragil. Also die überleben ganz selten, diese Freundschaften. Und da ist das Tier also nochmal viel, viel höher zu bewerten, aufgrund seiner bloßen Existenz, als jetzt bei normalen Tierhaltern.
Sie finanzieren sich über Spenden oder wie können Sie dann, wenn Sie sagen, okay, da ist oft gar kein Geld oder ein bisschen zusammengekratzt, was dann für eine Behandlung bezahlt werden kann. Das heißt, Sie finanzieren sich am Ende zu nahezu 100% aus Spenden?
Wir finanzieren uns zu 100% aus Spenden. Wir erhalten keine Zuwendung aus öffentlicher Hand. Und ich bin darauf angewiesen, irgendwie halt diese Spenden zusammenzukratzen. Das obliegt auch mir. Mein Arbeitsplatz ist an einer gemeinnützigen Stiftung angesiedelt, die aber über kein eigenes Stiftungsvermögen verfügt. Und deswegen muss ich eben Spenden reinholen. Aber der Anreiz ist halt etwas größer für die Spendenwilligen, weil sie es eben beim Finanzamt geltend machen können. Und das heißt, auch ich muss wirtschaften, aber natürlich auf einer anderen Ebene, als es jetzt die Kollegen in normalen niedergelassenen Praxen tun müssen, die eine Umsatzsteuer abführen müssen.
Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit. Ich erwähne mal Frau Klemmt, Trägerin des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, Sie machen es über 20 Jahre. Sie sind auch schon für Ihre Arbeit ausgezeichnet worden. Alles Gute Ihnen für Ihr Projekt.
Ich danke Ihnen.
Frau Pommerenink, wir haben es gerade gehört, das Projekt Hundedoc in Berlin. Gibt es davon mehrere, viele in Deutschland? Brauchen wir möglicherweise mehr? Und zwar nicht nur für Menschen, die auf der Straße leben, sondern auch für Menschen, die vielleicht mit sehr, sehr geringem Einkommen, mit geringer Rente, sich dennoch ein Tier und damit auch eine medizinische Tierbehandlung erlauben wollen?
Also wir kennen solche Vereine, ne? Die gibt es durchaus und die leisten ganz, ganz großartige Arbeit. Weil gerade, wie die Dame auch gerade gesagt hat, ne, diese Mensch-Tier-Verbindung ist wirklich nicht zu unterschätzen. Gerade für Menschen in finanziellen Notsituationen sind Tiere da ein ganz, ganz wichtiger Sozialpartner. Es gibt ja auch Tiertafeln zum Beispiel, die dann teilweise weiterhelfen können. Aber solche Angebote sind wirklich rar gesät, muss man sagen. Und aus unserer Sicht, wir haben Staatsziel Tierschutz im Grundgesetz stehen. Das sollte nicht allein von tierlieben Menschen, denen das wichtig ist und die da irgendwie ihre Zeit und ihre Spendengelder investieren, also ihr privates Geld investieren, getragen werden. Also aus unserer Sicht müsste die Politik da viel mehr auch bedürftige Tierhalter unterstützen und auch im Sinne des Tierschutzes agieren und ihre Verantwortung wahrnehmen.
Nun kann man vielleicht zur Gebührenordnung sagen, 22. November 2022 in Kraft getreten. Herr Rückert, Sie haben es eben auch schon gesagt, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat eine Studie in Auftrag gegeben, die eben auch wissenschaftlich untersucht hat, wie man bestimmte einzelne tierärztliche Leistungen auch bewerten sollte und auch gewährleistet, dass da entsprechend kostendeckend auch gearbeitet wird. Und entsprechend ist dann auch eine Verordnung des Bundes dann irgendwann Wirklichkeit, Realität geworden, wo dann diese neuen Gebühren Ordnung und die neuen Gebührensätze auch zusammengefasst worden. Am Telefon ist Frau Huschke aus Bremen. Frau Huschke, ich grüße Sie. Hallo.
Ja, ich grüße Sie auch.
Sagen Sie, Verständnis eher dafür, dass auch die Kosten, die tierärztlichen Kosten gestiegen sind?
Selbstverständlich. Das ist für mich selbstverständlich, dass auch die Tierärzte mehr Geld verdienen müssen. Das ist also überhaupt kein Thema. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin mit meiner Tierärztin über Jahrzehnte, ich bin 81 Jahre alt, ich hatte schon gesagt, ich habe Spitzenzeiten, 7 Katzen und einen großen Hund gehabt. Jetzt habe ich nur noch 3 Katzen, aber ich weiß, wenn ich ein Tier anschaffe, dass ich Kosten habe. Dazu gehören auch Arztkosten, nicht nur Futter und dergleichen. Und ich weiß auch, dass es, wenn man im Laufe des, also wir haben uns einige Autos nicht geleistet, weil wir uns Tiere leisten. Und das muss man einfach auch mal sehen.
Aber nun haben wir eben gehört, sich vorher Gedanken wirklich darüber zu machen, was kostet denn dieses Tier ein Leben lang, so dass dass man da vielleicht eher die Augen zumacht und denkt, oh, dieser süße Hund oder diese süße Katze und an
der
diese.
Der süße Hund, die süße Katze. Mhm. Nicht? Also man soll jetzt vorher Dinge überlegen und nicht einfach, weil er so süß ist, ach so südlich. Und damit gehen nämlich, Tiere haben genauso wie wir eine Seele. Und wenn wir sie dann abgeben müssen oder sonst was oder sie verrecken lassen, finde ich es auch nicht richtig. Mhm. Also und ich habe Verständnis, dass also die Gebühren erhöht worden sind. Und wie gesagt, das ist meine Meinung dazu.
Frau Huschke, herzlichen Dank für Ihre Meinung, dass Sie angerufen haben, wir Sie auch mit in die Sendung auch mit hineinnehmen konnten. Herr Rückert, gibt's denn Ihre meisten Patientinnen und Patienten, machen die sich vorher diese Gedanken? Haben die eine Vorstellung davon, was da möglicherweise an Kosten auf sie zukommt? Oder ist es eher so, dass man Augen zu und dann wird erstmal die süße Katze oder der süße Hund angeschafft?
Ja, doch. Der Großteil macht sich die Gedanken und ist vorbereitet und hat einen Plan. Und darum bemühe ich mich ja auch mit meinen Texten, dass die Leute aufgeklärt werden. Das mache ich schon seit Jahren. Ich warne seit vielen Jahren vor der Situation, vor der wir jetzt stehen. Und der Mehrteil oder die Mehrzahl der Patienten, Besitzerinnen und Besitzer, die da kommen, sind natürlich vorbereitet. Entweder haben sie ein Einkommen, was halt die Tierhaltung ermöglicht, oder sie sind durch eine Krankenversicherung abgesichert. Also wissen Sie, ich hänge mich nochmal auf. Die Kollegin Klemmt hat da in einem Halbsatz gesagt, wir müssen auch das Große im Blick behalten. Und Sie haben den Halbsatz verwendet, dass dann am Ende die Tiere drunter leiden. Das ist ja was man sehr häufig hört, diese Formulierung. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht das Ganze aus den Augen verlieren. Wenn uns die Strukturen zusammenbrechen und das immer noch 3 Millimeter davon entfernt, wenn uns die gesamten Versorgungsstrukturen zusammenbrechen, weil wir nicht mehr genug Leute haben, dann kommt es zu Tierschutzverletzungen in einem tsunamiartigen Ausmaß. Dann fahren Leute verzweifelt mit Hunden mit einer Magendrehung 1,5-2 Stunden übers Land irgendwo in Brandenburg oder in Sachsen oder so. Und der Hund, da will ich den Ausdruck dann mal verwenden, wie ihn die Frau Huschke gerade verwendet hat, dann verreckt der Hund auf dem Rücksitz oder im Kofferraum. Das sind dann Tierschutzverletzungen in einer Größenordnung, die sich da jetzt gar keiner vorstellen mag.
Ich glaube, da passt
darum geht's.
Herr Rückert, ich glaube, da passt sehr gut dazu, bekomme ich gerade von meiner Regie gesagt, Jörg Rehmann, unser nächster Hörer aus Kirchberg. Herr Rehmann.
Ja, Grüße an die Runde. Ja, genau, das ist der Punkt, die Erfahrung, die wir auch gemacht haben. Wir hatten unsere Hündin leider jetzt kürzlich verloren und hatten aber im Vorfeld, die ist nur 6 Jahre alt gewesen, hatten auch eine Tierkrankenversicherung und es waren 5.000 Euro Kosten angefallen. Davon hat die Versicherung 3.000 Euro übernommen. Problem war, die Erkrankung fiel in die Zeit mit den langen Wochenenden, mit den Brückentagen, die wir in der letzten Zeit hatten. Und wir sind sehr oft auf Notdienste, Wochenenddienste und so weiter angewiesen. Es war, hat jetzt nicht am Geld gehangen, aber das Problem war einfach die Strukturen, die Sie, der Herr Rückert gerade angesprochen hat, die Strukturen waren so kompliziert, dass wir sehr häufig von einem zum nächsten, zum übernächsten mussten und dass ganz häufig Leistungen, die bei den jeweiligen Kliniken auch auf der Webseite genannt waren, nicht nur am Wochenende, sondern generell in der Form gar nicht verfügbar waren. Und dass auch wir uns natürlich im Vorfeld geguckt, angesehen haben, wir müssen da eine Stunde hinfahren. Kriegen wir denn da auch wirklich geholfen? Ja? Und dann haben wir es gemacht und dann war es aber oft so gewesen, dass wir nicht geholfen haben. Und ich will gerade noch einen Aspekt hinterherhängen, der auch noch in der Sendung noch gar nicht genannt wurde, der auch ganz wichtig ist, was Versicherungen angeht. Wenn man Tiere versichern will oder sagen will, ich möchte ein Tier aus dem Tierheim nehmen, dass dann häufig viele Versicherungen gar nicht mehr bereit sind, Tiere mit Vorgeschichte überhaupt noch zu akzeptablen Tarifen zu versichern. Ja, das ist aber ein anderer Aspekt. Mhm. Und der erste Aspekt ist eben, dass die Strukturen, und das ist, glaube ich, auch eine öffentliche Koordinationsaufgabe, wo Verwaltung und Tiermediziner und so weiter zusammenwirken müssen und die entsprechenden Organisationen, dass man wirklich sagen muss, die Notdienste müssen so organisiert sein und die Informationen müssen so organisiert sein und das auch an die Öffentlichkeit, wenn man sagt, ich habe eine Tierklinik, ich weise auf meine Leistung hin, dann müssen diese Leistungen in der Form auch vorgehalten werden oder eben nicht.
Sonst ist man als Tierhalter unterwegs. Herr Rückert, gerne direkt dazu.
Klar. Darf ich direkt antworten? Es geht nicht um Organisation bei dem Thema. Es geht darum, dass wir uns Fachkräfte nicht schnitzen können oder vom Baum schütteln können. Wir haben die Leute nicht mehr. Wir haben einfach schlicht und ergreifend die Leute nicht mehr, um diese Strukturen mit Personal zu füllen. Die Strukturen sind ja mal grundsätzlich da. Wir hatten ja vorher eine funktionierende Notdienststruktur in so gut wie allen Bundesländern. Aber wir sind inzwischen in einem Stadium, wo sogar die Uniklinik Leipzig ihren 24-Stunden-Notdienst aufgeben muss, aus Gründen von Personalmangel. Wir haben die Leute nicht.
Also das
die
heißt,
kriegen wir nicht. Die kriegen wir nur noch langfristig. Das wird sowieso eine bittere Zeit, weil alles, was jetzt passiert, wirkt sich dann erst nach 5, 6 Jahren überhaupt aus auf dem Arbeitsmarkt. Aber wir kriegen die Leute nur, wenn wir sie extrem viel besser bezahlen als früher. Dieses früher so gut funktionierende System hat auf der Ausbeutung von tiermedizinischen Fachangestellten und angestellten Tierärztinnen und Tierärzten funktioniert. Die sind mit erbarmungswürdigen Löhnen abgespeist worden. Eine Studienabgängerin, die als Assistenztierärztin angefangen hat, ist damit unter 2.000 Euro brutto bezahlt worden, also mit einem Netto unter 1.000 teilweise. Und mit dem Argumento Lanscher schließlich auch was hier.
Herr Rückert.
Und jetzt muss mehr bezahlt werden. Und das ist der Punkt, warum diese Gebührenordnung so notwendig war, damit wir dann wieder hergehen können und genug Leute haben, für die Strukturen wieder zu füllen.
Gibt es diesen Fachkräftemangel, den Sie angesprochen haben, eher im Bereich der medizinischen Fachangestellten oder auch auf tierärztlicher Seite oder in beiden Bereichen?
In beiden Bereichen.
Nun ist ja ein zweites Stichwort von Ihnen auch angesprochen worden, Herr Rehmann, Stichwort Versicherung. Man könnte ja, Frau Pommerening, das relativ einfach lösen, dass man es so macht wie bei den Menschen, dass man sagt, okay, Pflichtversicherung muss her und damit wären dann doch viele Kosten auch abgedeckt. Ist das eine Forderung, die Sie als Deutscher Tierschutzbund haben?
Also man könnte das zumindest diskutieren. Ne? In Schweden, in Großbritannien gibt es das durchaus.
Auch verpflichtend.
Verpflichtend. Mhm. Staatlich eine große Tierkrankenversicherung. Man muss natürlich dazu sagen, das ersetzt noch keinen Arztbesuch. Ne? Also wir merken, dass gerade wirklich die Tierkrankenversicherung auch aus dem Boden sprießen und dass da ein großes Angebot gibt. Aber das könnte man auf jeden Fall diskutieren, auch ne, wirklich staatlich eine einzuführen.
Nun haben wir auch gehört von Herrn Rehmann, dass er gesagt hat, okay, wenn man dann einen Hund aus dem Tierschutz hat mit einer ungewissen Vergangenheit, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen, weiß nicht genau, was, welche Erlebnisse, was auch immer, das ist dann schon schwierig ist mit einer Versicherung. Ist das eine Erfahrung, die Sie als Tierschutzbund auch machen?
Kann durchaus passieren, ja. Ich muss das auch nochmal sagen, weil der Herr Rückert gerade gesagt hatte, ne, dass bei ihm in der Praxis natürlich die Leute auflaufen, die sich das gut überlegt haben. Die Tierheime sind dann natürlich so ein bisschen die andere Seite. Da kommen dann wirklich vor allem die Tiere an, die abgegeben werden. Ja, vor allem, weil es sich nicht gut überlegt worden ist im Vorhinein. Ne? Also das ist dann die andere Seite.
Herr Rückert, vielleicht noch mal auch in Ihre Richtung. Versicherung, Pflichtversicherung, wäre das eine Lösung, wo Sie sagen, damit kämen wir Tierärzte auch wesentlich besser da, klar?
Nein, glaube ich nicht. Ich halte nichts von verpflichtenden Regelungen für Sachen, die der gesunde Menschenverstand völlig ausreichend aufzwingt. Ich muss mir das anschauen. Wir haben genug darüber geschrieben. Wenn jemand nicht 5.000 Euro sofort locker machen kann, aus dem Stand raus, dann braucht er eine Tierkrankenversicherung, wenn er einen Hund oder eine Katze halten will. Amerikanische Kollegen gehen inzwischen bis zu $10.000, um diesen Grenzbetrag zu beschreiben. Und das zwingt sich auf. Da brauche ich keine verpflichtende Tierkrankenversicherung dafür.
Aber diese 5.000...
Natürlich die Versicherung, dass die Versicherungen natürlich hergehen und sagen, ich nehme ein altes Tier über... Inzwischen gibt es auch schon wieder Ausnahmen. Der Markt ist massiv in Bewegung im Moment. Aber dass die keine alten oder massiv vorerkrankten Tiere nehmen wollen, ist ja auch nachvollziehbar.
Herr Rückert.
Und dann sind halt diese Tiere, die da in den Tierheimen sitzen oder aus dem Ausland reingebracht werden, die
schwer krank sind. Herr Rückert, jetzt kommen die Nachrichten. Ich muss jetzt einfach mal dazwischen gehen. Wir werden nach den Nachrichten weiterreden. Werden Haustiere für viele unbezahlbar?
Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Michael Röhl weiterhin am Mikrofon. Neue Gebührenordnung bei Tierärzten. Werden Haustiere für viele unbezahlbar? Unser Thema heute Morgen, wie gesagt, bis 11:30 mit Hester Pommerening, Referentin beim Deutschen Tierschutzbund, und mit Ralf Rückert, Tierarzt und Blogger aus Ulm. Und vielleicht einfach mal aus den vielen, vielen Mails, die wir bekommen, ein paar ganz unterschiedliche Stimmen. Guten Morgen, ich bin selber seit 30 Jahren Tierärztin, die ersten 10 Jahre angestellt, jetzt seit 20 Jahren in einer Praxis für Kleintiere selbstständig. Die gesamte Branche bewegt sich im Vergleich mit ähnlich anspruchsvoll Arbeitenden im unteren Lohnniveau. Eine Tierarzthelferin knapp über Mindestlohn. Ich selber kann erstmals nach der Anhebung der Gebührenordnung, nach Abzahlung der Praxiskredite und Gehaltsnebenkosten für Selbstständige monatliche ein paar hundert Euro zurücklegen. Das hat bei mir circa 28 Jahre gedauert, erzählt uns eine Tierärztin oder schreibt sie uns. Und eine Hörerin schreibt, als Tierfreund begrüße ich, dass jetzt die Kosten aufwandsdeckend für Behandlungen in Rechnung gestellt werden. Es sollte dazu führen, dass vor der Anschaffung eines Haustieres gründliche Überlegungen getroffen werden, ob man in der Lage und bereit ist, das Tier artgerecht und mit allen notwendigen Folgekosten besitzen zu können. Herr Rückert, Sie haben ja eben gesagt, 5.000 Euro, wer das nicht hat und bereit wäre, für sein Tier auszugeben, der sollte wirklich sehr ernsthaft drüber nachdenken, ob er sich ein Tier leisten kann. Und uns hat eine weitere Hörerin geschrieben, selber besitzt sie 3 Katzen und sie sagt, meine Tierarztkosten sind extrem gestiegen, einfache Behandlung, früher 12 Euro, heute jetzt erstmal 25 Euro, also mehr als verdoppelt. Und sie sagt, ich finde eine solche Erhöhung gerade in dieser Zeit unsäglich und unsozial. So, das ein paar Stimmen. Herr Rückert, die Frage, die mich die ganze Zeit beschäftigt, Sie als Tierarzt, welche Spielräume haben Sie denn bei der Festlegung der Gebührensätze? Einfacher Satz, vierfacher Satz, auch da ist natürlich auch noch Spielraum. Können Sie das als Tierarzt selber entscheiden oder sind Sie da an bestimmte Vorgaben gehalten?
Ich bin aufgefordert, durch den Text der Gebührenordnung nach billigem Ermessen über den Gebührensatz zu entscheiden. Und dieses billige Ermessen richtet sich nach einigen nicht abschließend genannten Kriterien, zum Beispiel die örtlichen Verhältnisse, die da entstehenden Kosten, den Wert des Tieres, den Aufwand der Leistungserbringung und so weiter und so fort. Also da gibt es Dutzende von Kriterien, die man da anführen könnte. Grundsätzlich mal spielt auch die Zeit eine Rolle. je länger die GOT auf dem Markt ist, desto höher müssen die Praxen im Satz rutschen, um den Inflations- und Kostenindexausgleich zu schaffen. Also wenn Sie jetzt, diese Gebührenordnung kam jetzt auf den Markt, dann könnte man jetzt mit dem 1,0-fachen Satz einsteigen. Und dann kam aber sofort die Warnung, Achtung Leute, durch die fast schon galoppierende Inflation, die wir da jetzt kurzfristig hatten, braucht er mit dem 1,0-fachen Satz gar nicht anfangen. Der 1,15-fache Satz ist wirtschaftlich sinnvoll im Moment. Mhm. Und also ich muss wirtschaftliche Überlegungen anbringen, ich muss überlegen, wie schwierig war das jetzt und so weiter und so fort. Also der Gesetzgeber lässt mir da das Billige ermessen. Und okay. Das richtet sich, der 1,0-fache Satz darf nicht überschritten werden und der 3,0-fache Satz darf nicht überschritten werden, mhm, ohne vorherige schriftliche Vereinbarung.
Und der andere unterschritten
werden. Im Notdienst geht es um den 4,0-fachen Satz.
Mhm. Okay. Haben Sie denn als Tier, also gäbe es so einen sozialen Blick, wenn Sie da sehen, da kommt jemand, der hat wirklich nicht viel Geld, hängt zum Beispiel auch an seinem Tier, dass Sie sagen, okay, komm, ich nehme jetzt nicht den 1,5-fachen Satz, sondern ich bleibe beim einfachen Satz. Also wäre das theoretisch, rein theoretisch möglich, solch eine soziale Komponente bei Tierärzten?
Ich denke, dass jede Tierarztpraxis Patientenbesitzerinnen und Patientenbesitzer hat, oftmals langjährige oder jahrzehntelang Kunden und die dann irgendwie in Not geraten sind, wo man dann hilft und was tut. Und das gibt's überall. Solche Ermessensspielräume gibt's überall natürlich, ganz klar.
Sie haben gesagt, es spielen natürlich auch die Kosten, die man als Praxis hat, eine Rolle. Das heißt, da wird auch das Stadt-Land-Gefälle eine Rolle spielen, vermute ich mal. Tierarztpraxis in München, deutlich höhere Kosten, was die Miete betrifft, vielleicht auch was die entsprechenden Gehälter betrifft, weil natürlich auch Miete zum Beispiel in München hoch ist als im Bayerischen, im Oberbayern oder sowas. Also gibt's da, das spielt natürlich auch eine Rolle.
Mhm. Okay. Ja, natürlich, auf jeden Fall.
Stichwort Verkauf Medikamente. Wie sieht's da aus? Auch nochmal eine deutliche Einnahmequelle für Tierärzte, weil es da eine Monopolstellung gibt oder eher auch nichts, womit Sie sagen, damit kann man deutlichen Gewinn machen als Tierarztpraxis?
Nee, also ich gehöre zu den Kleintierpraktikern, die sagen, ich könnte gut damit leben, wenn wir das Dispensierrecht, also das Verkaufsrecht von Medikamenten lassen würden und einfach wie die Humanmediziner rezeptieren würden und die Leute würden in die Apotheke gehen, da hätte ich wirklich kein Problem damit. Mhm. Das ist nicht viel, was da läuft. Zumindest wenn man seine Praxis vernünftig führt, spielt der Medikamentenverkauf keine große Rolle.
Okay, am Telefon ist Anja Gimpel-Henning. Ich grüße Sie, Frau Gimpel-Henning. Guten Morgen.
Ja, hallo. Grüß Gott, guten Morgen. Ich hoffe, Sie verstehen mich. Ich habe Sie jetzt am Handy.
Sehr gut. Erzählen Sie uns. Sie wollen Sie ein Beispiel nennen oder das erstmal einordnen, genau, wie Sie das mit der Gebührenordnung sehen?
Richtig. Ich muss sagen, also ich sehe das mit der Gebührenordnung so, dass ich einfach auch denke, dass das vollkommen in Ordnung ist. Also die Gebührenerhöhung ist in Ordnung. Wir sind nur in einen Bereich gekommen, wo wirklich, sage ich mal, Tierhaltung letztendlich, wenn man die Tiere wirklich korrekt behandeln möchte, in einen Bereich kommen, was für viele einfach nicht leistbar ist. Wir haben selber einen Hund gehabt, beziehungsweise wir haben ihn glücklicherweise noch. Dieser Hund hatte eine Bandscheibenfraktur. Das war ziemlich schlimm, aber ich muss sagen, ich hatte einen sehr guten Tierarzt. Also es sind Kosten aufgelaufen bis zu 4.000 Euro. Allein das MRT lag bei 900. Aber ich bin gut versorgt worden, aber ich bin auch gut aufgeklärt worden. Der Hund konnte nicht mehr laufen. Das bedeutet im Nachgang, dass der Hund im Grunde genommen dann nicht mehr hätte leben können, wenn wir uns die Operation nicht hätten leisten können. Wir haben sie gemacht, wir haben sie uns geleistet, aber der Arzt hat mich halt aufgeklärt. Er hat mir ganz klar die Kosten, er hat mir das gezeigt, er hat gesagt, so und so sieht's aus. Das sind die und die Kosten, die laufen auf. So, und ich bin trotzdem der Meinung, so schlimm das ist natürlich, aber wenn wir es nicht hätten leisten können, dann hätten wir den Hund einschläfern müssen. Und ich bin der Meinung, dass man einfach in dem Falle auch einfach ganz klar sagen muss, dann ist es halt so, weil es ist eine Quälerei für einen Hund. Letztendlich, wenn er jetzt weiter so lebt, ohne Operation, das geht ja gar nicht, er wird dann irgendwann sterben. Ne? Also da bin ich dem Tierarzt sehr dankbar und ich finde, da muss man auch ein bisschen klar sein und nicht nur emotional. Also
Ja, eine Erfahrung, die ich gerne aufgreifen würde, weil wir natürlich auch Tierbesitzer auch haben. Also ich kenne es auch aus meinem eigenen Umfeld, die sagen, man bekommt am Ende eine Rechnung hingelegt und ist erstmal möglicherweise geschockt und kann überhaupt gar nicht nachvollziehen oder vielleicht noch nicht mal geschweige denn überprüfen, ob denn die Gebührensätze, die da jetzt genommen werden, ob die tatsächlich auch nun der Realität entsprechen. Herr Rückert, wie viel Aufklärung ist da auch notwendig von Seiten des Tierarztes und können Sie nachvollziehen, dass einige sagen, okay, am Ende bin ich dem Tierarzt ausgeliefert und dem, was er in Rechnung stellt, weil ich selber als Laie kann es nicht überprüfen.
Naja, doch, man kann es überprüfen. Die Gebührenordnung ist für jeden zugänglich, ein Klick im Internet entfernt. Und da kann man sich natürlich, man muss sich schon damit auseinandersetzen. Also es geht halt nicht in 5 Minuten. Also, aber ich kann eine Tierarztrechnung letztendlich besser kontrollieren und nachvollziehen als eine Rechnung in der Autowerkstatt. Für meine Begriffe.
Zweites Stichwort, was Frau Gippel-Henning angesprochen hat, Herr Rückert, ist das Stichwort, okay, wenn es dann zu viel kostet, dann sei es nachvollziehbar, dass man dann auch über ein Einschläfern auch nachdenkt. Wie stehen Sie da ethisch dazu?
Es geht nicht darum, wie ich ethisch dazu stehe. Es geht darum, was das Tierschutzgesetz verlangt. Und das verlangt für die Einschläferung eines Tieres einen vernünftigen Grund. Und
ist der finanzielle Grund, ist das ein Grund?
Wir haben mehrere Urteile vorliegen, da ist der Pferdebereich ganz vorne mit dabei, wo sich Gerichte in dem Sinne geäußert haben, dass die Finanzen niemals ein vernünftiger Grund sein können. Also da hängen wir sehr von der Richterrechtsprechung ab, was Gerichte immer entscheiden. Und die Tendenz geht dahin, dass sehr hohe Beträge verkraftet werden müssen durch die Besitzer, bevor man bei einer aus rein finanziellen Gründen. Also das Tier, wir sagen von der Prognose, das ist zu retten, das kriegen wir wieder hin, das kostet aber 5.000 Euro. Und der Besitzer dann sagt, nee, das kann ich mir nicht leisten, schläfer mal ein, das haut nicht hin.
Aber Herr Rückert, ganz konkret, Frau Pomerini, Sie können gleich gerne auch was sagen. Ganz konkret, Tier bei Ihnen in der Praxis, Tierhalter sagt, ich kann es mir nicht leisten. Sie sagen, okay, gute Prognose, ich kann das Tier aber auch nicht einschläfern. Was passiert denn dann?
Ja.
Was passiert dann?
Muss das Veterinäramt einschalten und auf die Situation aufmerksam machen und dann um Beratung bitten, wie wir da jetzt rechtlich korrekt weiter vorgehen sollen.
Frau Pomerini?
Ja, und die Veterinärämter greifen dann normalerweise auf die Tierheime, also auf uns zurück. Das ist eben das Problem, ne? Also nochmal, das steht wirklich so klar im Gesetz, ne? Man kann nicht einfach ein Tier ohne vernünftigen Grund und ein finanzieller Grund ist kein vernünftiger Grund töten oder töten lassen, ihm keine Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen und auch nicht einfach notwendige Behandlungen verwehren. Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, das steht so ganz klar im Gesetz, muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend auch angemessen pflegen. Und wer das nicht tut, der macht sich im Sinne des Tierschutzgesetzes strafbar. Das sollte vielleicht auch nochmal so klar gesagt werden. Nur das Problem, wenn es wirklich nicht geht, wenn jemand in einer finanziellen Notsituation, da landet man ja vielleicht auch einfach, ohne dass man es vorher absehen konnte. Gerade auch die Anpassung durch die GOT war jetzt ja auch kaum kalkulierbar in dem Ausmaß für einige Tierhalter, ne? Also es geht jetzt nicht um Tierhalter, die sich jetzt ein Tier neu anschaffen, sondern die vielleicht jetzt auch in eine finanzielle Notsituation geraten sind. Und da helfen die Tierheime am Ende aus. Und da muss man das auch wirklich so klar benennen, dass die Kommunen, die Behörden, oft auf die Tierheime zurückgreifen. Ne? Es gibt sogenannte Fundtierverträge, aber auch beschlagnahmte Tiere, die dann eben in den Tierheimen landen, die da versorgt werden, wo sich Mitarbeiter oft ehrenamtlich wirklich Tag ein, Tag aus mit Herzblut drum kümmern, dass alles auf Spendengeldern wirklich läuft, weil eben die Kommunen nicht kostendeckend erstatten. Also das ist das große Problem.
Das ist schon eine sehr lange Diagnose und auch Forderung an die Kommunen, dass sie da entsprechend ausreichend auch mit Finanzen auch ausgestattet werden. Mhm. Eben wurde das Stichwort Pferde auch angesprochen. Auch dazu gibt es natürlich auch hier Hörer und Hörerinnen Äußerungen, die jemand, der an Hörern, die uns geschrieben hat und gesagt hat, seit 30 Jahren Reitsport Und das sind nicht immer dort die Reichen, sondern es gibt dort sehr, sehr viele Normalverdiener. Und da sind die Tierarztkosten auch sicher um mehr als 25% auch gestiegen. Vielleicht das nochmal dazu. Frau Gippel-Henning, gibt es noch eine Anmerkung, bevor wir zu unserer nächsten Hörerin gehen?
Vielleicht die kurze Anmerkung bezüglich der Aussage der Tierheime. Ich weiß, natürlich ist das korrekt und es ist toll, dass die Tierheime, dass es die gibt. Ich weiß nur, dass unser Tierheim hier, wo ich lebe, wirklich am letzten Loch pfeift und wirklich, weil sie eben so viele Tiere bekommen. Und da ist es ja auch schwierig, solche Sonderfälle, weil die können das gar nicht mehr annehmen. Und das möchte ich bedenken, dass die Tierheimsituation einfach total katastrophal ist. Also das wäre vielleicht nochmal meine Anmerkung, auch um nochmal eine Bresche zu schlagen, dass die Leute sich das wirklich gut überlegen, bevor man sich ein Tier anschafft.
Dann sage ich danke, danke Frau Gippel-Henning.
Ich sage Dankeschön.
Und vielleicht, Dankeschön, Dankeschön. Bevor unsere nächste Hörerin auch zu Wort kommt, vielleicht noch Frau Pommerening, das könnte Sie auch mit Blick auf Ihre Tierheime auch nochmal betreffen. Ein Hörer, der uns geschrieben hat und gesagt hat, wir haben 3 Hunde aus dem Tierschutz, aber für uns ist klar, bei steigenden Kosten werden wir in Zukunft nur noch einen übernehmen können. Das ist dann auch etwas, was dann auch nochmal auf die Tierheime entsprechend auch nochmal zurückfällt. Mhm. Frau Hugger aus Rottweil ist jetzt am Telefon. Ich grüße Sie, Frau Hugger. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
Erzählen Sie.
Genau, ich habe mich gemeldet, als es vorhin um die Summen ging, die ein Tier im Laufe seines Lebens kostet. Und das ist, will ich gar nicht in Abrede stellen, dass man sich darüber Gedanken macht. Das ist ganz wichtig. Kann ich das tragen? Wenn ich das in der Summe höre, ist es allerdings so erschreckend, dass ich befürchte, dass die meisten Leute eine Idee haben, was sie mit diesem Batzen Geld machen könnten und dabei vergessen, was wir nicht in Summe beziffern, noch nicht. Es gibt Länder, die tun das, nämlich das Glück und die Freude, vielleicht so auch so eine Art von Therapieersatz, die mir ein Tier ja dafür gibt. Also wenn ich wenig Geld habe, ist diese Rechnung natürlich extrem wichtig. Aber wie gesagt, ich möchte auch einfach nochmal betonen, Tiere sind nicht nur ein Geldfaktor. Und das Geld, was ich da spare, ist die Frage, was ich damit sonst machen würde. Ob es sinnvoll wäre, ob es mir so gut tun würde, ob es mir nicht vielleicht in Summe wichtig für mich ist, das Tier zu halten und auch das Geld zu investieren, weil ich es letztendlich in mich investiere.
Weil ich dadurch eine emotionale Freude auch habe, auch über die Bindung, auch eine emotionale Stärkung vielleicht auch habe. Wir haben es ja eben auch nochmal gehört.
Gesünder lebe. Man ist dabei, das zu erforschen. Es ist aber noch nicht beziffert. Ja, wie gesagt, Lebensfreude, eine Familie lernt dadurch sehr viel. Es sind solche Faktoren, die müssen auch, wenn ich schon sage, 20.000 Euro, das ist dann eher so shocking, so wo ich so sage, oh, 20.000 Euro, das ist ein neuer Kleinwagen oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, das ist schwierig, sowas in den Raum zu stellen, finde ich. Es ist ja nicht ad hoc, dass ich das bezahlen muss, sondern das ist peu à peu.
Ja, aber trotzdem nochmal, Herr Rückert, bitte.
Ja, aber Entschuldigung, es muss erwähnt werden, jemand, der sich zur Hundehaltung entschließt mit 18 oder 20 oder sowas und dann durchgehend Hunde hält, bis er 70 ist oder 75 ist, hätte sich für das Geld, was er da reingesteckt hat, ganz klar eine Eigentumswohnung kaufen können. Das muss man sich vorher klar machen, auf was man sich da einlässt. Und die Tiere geben ihnen Glück. Die Tiere geben ihnen Glück und Zufriedenheit und körperliche Bewegung und so weiter, aber sie sind ihnen auch was schuldig dafür. Das ist der Deal. Ja. Das ist der Deal. Sie müssen sich maximal um die Versorgung. Genau, das ist eben wichtig, dass man das rüberbringen als Botschaft.
Ist es ganz wichtig. Ist es nur die Frage, ob die Eigentumswohnung mich genauso glücklich gemacht hätte wie eventuell der Verzicht darauf und den Hund. Wobei ich jetzt sage, es entscheidet sich ja niemand mit 18 bis 70 einen Hund zu halten. So lange lebt er ja dann doch nicht. Ich habe ja noch ein paar Möglichkeiten unterwegs, Entscheidungen zu treffen. Also es ist wichtig, dass ich erstmal weiß, was es Monat für Monat auf mich zukommt und auch, was eine durchschnittliche Tierbehandlung kostet. Aber dass ich in Summe das weiß, das kennen wir ja auch von der Rechnung mit den Kindern. Und da weiß ich nicht, ob das so für alle eine Information ist, die so richtig hilft. Bei der Problematik. Ich weiß, die Problematik hängt bei den Tierheimen und das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich will das anwenden.
Okay, herzlichen Dank, Frau Hugger. Ich glaube, Frau Pommerening wollte Ihnen noch kurz vom Deutschen Tierschutzbund antworten.
Ja, ich würde dazu gerne kurz sagen noch, dass Also aus unserer Sicht, ich kann dem Herrn Rückert da total zustimmen. Aus unserer Sicht ist es super wichtig, auch wirklich, weil man sich ja ein Tier nicht einfach anschafft und es dann wieder, ne, wenn es dann doch nicht gefällt oder so, oder man dann irgendwann merkt, oh, das wird jetzt doch in Summe zu viel, irgendwann wieder abgeben kann, wie ein Pullover oder so, der nicht passt. Sondern da sollte man wirklich die ganze Lebensspanne des Tieres sich auch bewusst sein, auch bei Kaninchen, auch bei kleineren Heimtieren zum Beispiel, wie lange die leben und dass da einiges zusammenkommt und dass das eine Verantwortung wirklich bis zum Lebensende dieses Tieres bedeutet, die ich zu übernehmen habe. Und wir würden uns da aus Tierschutzsicht auf jeden Fall zum Beispiel einen Sachkundenachweis, einen verpflichtenden wünschen, in dem dann sowas auch wie die Kosten und ein Wissen über die Kosten mit drin ist, dass sich einfach jeder bewusst ist, was das bedeutet und solche Entscheidungen auch wirklich bewusst und mit Verantwortungsbewusstsein getroffen werden. Das ist so unsere Position dazu.
Frau Pomerening, lassen Sie uns die letzten Minuten der Sendung auch nutzen, über die Folgen auch dieser neuen Gebührenordnung auch zu reden. Ist einiges schon gesagt worden, Herr Rückert, Sie haben es auch nochmal bestätigt. Wenn man das Geld nicht hat und nicht bereit ist, für die Freude, auch die man mit diesem Tier auch hat, zur Verfügung zu stellen, dann sollte man sich vorher sehr, sehr genau überlegen, ob man solch ein Tier auch tatsächlich auch besitzen möchte und dann sich auch entsprechend anschafft. Was sind aus Ihrer Sicht die Folgen dieser neuen Gebührenordnung? Schlichtweg die Tatsache, dass man sagt, okay, damit werden noch mehr Menschen in unserer Gesellschaft davon ausgeschlossen, ein Haustier zu haben? Ist das die Antwort? Ist das die Folge?
Nee, auf der anderen Seite ist eben der Punkt, den ich vorhin erwähnt habe, dass man die Strukturen, die tiermedizinischen Strukturen wieder mit Personal füllen können langfristig und diese Strukturen erhalten bleiben und damit der Tierschutz auf breiter Ebene erhalten bleibt, aus meiner Sicht proportional entschieden wichtiger, als dass eben noch mal ein paar Prozent mehr Leute von der Tierhaltung ausgeschlossen werden.
Nun ist ja eben auch, Herr Rückert, ich habe auch zitiert, eine Tierärztin, die gesagt hat, erst nach 28 Jahren war ich dann auch in der Lage, Kredite abbezahlt, ein paar hundert Euro beiseite zu legen. Man hat ja vielfach eher den Eindruck, auch Tierärzte, die machen sich ganz schön die Taschen voll. Entspricht das überhaupt nicht der Realität?
2019 hatten 60% der Praxen einen Umsatz von weniger als 250.000 Euro. Sprich, die Besitzerinnen und Besitzer hatten ein Monatsnetto von 2.500 oder weniger. Mhm. Können Sie sich selber fragen, ob das toll ist.
Frau Pomerening, was sind die Folgen der neuen Gebührenordnung? Dass die Tierheime noch mehr gefordert werden, weil Menschen noch mehr und öfter zu ihnen kommen und sagen, wir können uns das einfach nicht leisten?
Ja, das und auch grundsätzlich natürlich die Tierschutzprobleme, die auftreten, wenn Tieren notwendige medizinische oder auch aus Tierschutzsicht wichtige Behandlungen verwehrt werden, Medikamente oder Tierarzttermine vielleicht nicht wahrgenommen werden. Ganz klar, die Belastung der Tierheime. Aber ich glaube, das muss man auch nochmal zum Ende vielleicht sagen, dass da wirklich nicht das eine gegen das andere ausgespielt werden darf, weil es beides aus Tierschutzsicht enorm wichtig ist. Die flächendeckende medizinische Betreuung als auch dann das Auffangbecken, das die Tierheime eben am Ende sind, die natürlich dann am Ende diejenigen sind, die da, wo es auch politisch, wo das System hapert, Bedürftige nicht aufgefangen werden oder wo Menschen sich einfach unüberlegt ein Haustier anschaffen können, weil der Gesetzgeber es nicht verhindert oder dem vorbeugt, die das dann ausbaden am Ende. Ne? Also für uns ist da ganz klar der Lösungsansatz, dass zum einen, und da würde ich mir eine Handreichung auch zu den Tierärzten wünschen, dass die tatsächlich die ja frei entscheiden können, ob sie die Abweichungen und die Ausnahmen quasi für Tierschutzfälle vornehmen, dass sie davon wirklich Gebrauch machen und dass auf der anderen Seite natürlich die Politik bedürftige Tierhalter auch unterstützt, die vielleicht unvorhersehbar in Not geraten oder so. Das könnte zum Beispiel auch über Gutscheine funktionieren, dass man solche personalisierten Gutscheine dann beim Tierarzt einlösen kann. Das wären so Ideen, die wir hätten. Und natürlich die Unterstützung der Tierheime ganz, ganz wichtig, weil das eben auch ein System ist, das am Limit ist einfach.
Herr Rückert, wir machen jetzt hier keine Reklame für irgendwelche Versicherungen, aber für Sie aus tierärztlicher Sicht, macht das Sinn oder ist das ein Regenschirm, den man bei Sonne bekommt und wenn tatsächlich dann Regen kommt, den man dann von den Versicherungen relativ schnell wieder abgenommen bekommt?
Also wir sehen in anderen Ländern, Schweden, Großbritannien, eine viel höhere Versicherungsquote von Tieren. Also in Schweden ist es über 90% der Hunde sind da versichert. Bei uns eiert es immer noch irgendwo zwischen 5% und 10% rum. Und das mal grundsätzlich funktioniert das. auf Dauer. Im Moment haben wir hier in Deutschland einen Wildwestmarkt, absoluter Wildwestmarkt. Der Verbraucher muss wirklich gut aufpassen, er soll sich wirklich gut beraten lassen. Da schießen die Dinge aus dem Boden ohne Ende, die Tarife. Und die Leute werden wieder rausgeschmissen, wenn sie dann zu viel kosten und so weiter. Also da muss man sich wirklich gut beraten. Da muss man sich wirklich gut beraten lassen. Aber letztendlich wird sich dieser Markt auch irgendwann stabilisieren. Und es werden die Anbieter überleben, die sich seriös verhalten. Die werden dann von den Kunden belohnt werden. Und
können Sie
dann
da als
ist
Tierarzt,
das auf jeden Fall eine Alternative.
Können Sie als Tierarzt da Empfehlungen geben, weil Sie bestimmte Erfahrungen auch mit Versicherungen auch gemacht haben? Geben Sie so etwas weiter?
Oder sind Sie da Praxis, jetzt? Ja, hier übers Mikrofon sicher nicht.
Sicher nicht, gut. Okay, Stichwort nee. Fachkräftemangel. Nein, das war schon klar, dass es jetzt nicht hier über den Sender passiert. Wir sind werbefrei und an der Stelle sicherlich besonders nochmal. Okay, Tierarztpraxen und Fachkräftemangel. Vielleicht nehmen wir das zum Schluss auch nochmal. Sie haben da eher so ein düsteres Bild auch gemalt, Herr Rückert, was ja auch wiederum bedeutet, dass die Abhängigkeit von Tierhaltern nochmal auch ein Stück größer wird, weil weite Wege und man dann auch noch mal eher bereit sein muss, dann auch bestimmte Kosten auch zu tragen. Sehen Sie Licht da am Ende des Tunnels oder würden Sie sagen, nein, da kommt eine ganz schöne Welle auf uns zu, was den Mangel betrifft?
Ja, genau. Wir haben meiner Meinung nach haben wir in der Gesamtheit ein übles Jahrzehnt vor uns in der Beziehung. Alles, was wir jetzt tun, wirkt sich erst mit jahrelanger Verspätung aus. Ein Studium dauert ja mal per se knapp 6 Jahre. Und dann muss ich die Leute nur in den Beruf bringen. Und eine Ausbildung von einer Tiermedizin und Fachangestellte dauert auch 3 Jahre. Also es geht um viele Jahre jetzt, wo dieser Mangel bestehen wird.
Bevor von unten dann junge praktisch Fachkräfte auch und Ärztinnen und Ärzte auch nachkommen. Ich setze jetzt mal einen Punkt an dieser Stelle. Neue Gebührenordnung bei Tierärzten, werden Haustiere für viele unbezahlbar? Das war die Sendung Agenda am Mittwochvormittag hier im Deutschlandfunk mit Hester Pommerening, Referentin beim Deutschen Tierschutzbund, und Ralf Rücker, Tierarzt und Blogger aus Ulm. Ihnen beiden herzlichen Dank und Ihnen allen, die Sie uns geschrieben, angerufen haben, uns von Ihren Erfahrungen erzählt haben, ebenfalls. Hier im Programm weiter geht's nach den Nachrichten mit Umwelt und Verbraucher. Und am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röhl.